Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 33. Ratssitzung. Vielleicht darf ich beiläufig auch noch mal eben, bevor wir einsteigen, Herrn Kalla-Wefel begrüßen, der eigentlich Monate ausgefallen war. Wir freuen uns, dass Sie wieder an Bord sind. Danke. So, bevor wir dann in die ordentliche Tagesordnung einsteigen, gebe ich das Wort der Oberbürgermeisterin.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, sehr geehrter Ratsvorsitzender. Es ist kaum zu fassen, was sich vor 8 Tagen im Stadtteil Schinkel ereignet hat. Ein Mann erschießt die Mutter seiner 3 Kinder auf offener Straße und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Zurückbleiben Kinder, die nicht nur ihre Eltern verloren haben, sondern deren gesamte Welt in wenigen Minuten zerbrochen ist. Unsere Gedanken sind genau bei diesen Kindern, bei ihrer Familie, bei den Angehörigen und bei allen, die diesen schrecklichen Verlust, die dieser schreckliche Verlust zutiefst erschüttert. Was geschehen ist, können wir nicht rückgängig machen. Aber wir können zeigen, dass es uns nicht gleichgültig ist. Und wir können helfen, konkret und jetzt sofort. Wir rufen daher zu Spenden für die Kinder auf. Wie das geht, sehen Sie hier hinter mir. Auch hier herzlichen Dank für die Initiative, die dort umgehend ergriffen worden ist. Ich bitte Sie alle, sich nun von den Plätzen zu erheben. Lassen Sie uns kurz innehalten. Mit einer Schweigeminute, so haben wir es abgesprochen, wollen wir unser Mitgefühl ausdrücken. Vielen Dank schon mal dafür. Vielen Dank. Doch wir waren eben auch einig, dass diese Minute des Schweigens quasi sozusagen nicht das letzte Wort dieses Rates an dem heutigen Tag zu diesem Punkt sein kann. Und deswegen haben wir uns auf eine gemeinsame Resolution verständigt. Herzlichen Dank, dass das so kurzfristig möglich war. Ich glaube, das ist ein tolles Zeichen, ein gutes Zeichen für die Stadtgesellschaft in Osnabrück. Und ich darf jetzt die Resolution vorlesen. Sie ist überschrieben mit Nein zur Gewalt an Frauen und Kindern, Resolution des Rates der Stadt Osnabrück. Der Rat der Stadt Osnabrück erklärt: Der Femizid im Schinkel ist kein Einzelfall. Er reiht sich ein in eine entsetzliche Serie von Gewalttaten gegen Frauen, auch in Osnabrück. Fast jeden Tag wird hierzulande eine Frau von einem Mann getötet. Täglich werden Frauen und Mädchen Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Dunkelziffer ist hoch, der Schutz oft lückenhaft. Wir wollen nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir sagen Nein zu Femiziden, Frauenhass und patriarchaler Gewalt. Wir fordern deshalb erstens einen konsequenteren Schutz für Frauen und Mädchen, wo immer er notwendig ist, durch den Ausbau von Hilfsangeboten, die Unterstützung von Beratungs- und Schutzeinrichtungen wie Frauenhäusern und eine engere Verzahnung von Polizei, Justiz, Opferhilfe und Jugendhilfe, Opferschutz und Jugendhilfe. Zweitens die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention und Anwendung bestehender Gesetze, denn Gesetze helfen nur, wenn sie in der Praxis auch greifen. Drittens die Weiterentwicklung des Rechts, insbesondere im Umgangsrecht, wie es jüngst durch die niedersächsische Justizministerin Frau Dr. Katrin Wahlmann gefordert wurde. Sie fordert, der Schutz vor Gewalt muss dort endlich systematisch mitgedacht werden, ebenso wie eine Ergänzung des niedersächsischen Polizeigesetzes, die den präventiven Einsatz elektronischer Fußfesseln nach spanischem Vorbild ermöglicht. Viertens eine Ausweitung der Bildungs- und Präventionsprogramme zur Verhinderung von Gewalt, und zwar von der Grundschule an. Fünftens die örtlichen Bundestagsabgeordneten auf, sich für eine schnellere Umsetzung des Gewalthilfegesetzes einzusetzen. Sechstens verbindliche Antigewalttrainings für gewalttätige Männer, wo dies erforderlich ist, sowie Strafen, die der Schwere der Taten als Femizide gerecht werden. Der Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir schauen hin und nicht weg. Der gefährlichste Ort für Frauen und Kinder darf nicht länger das eigene Zuhause sein. Wir stehen an der Seite derer, die von Gewalt betroffen sind. Und wir sagen klar, ein Leben in Sicherheit und Würde ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht. Soweit die Resolution des Rates. Vielen Dank und ich hoffe, Sie stimmen alle dafür.
Ja, auch meinerseits sehr herzlichen Dank, dass in der Kürze der Zeit sich der Rat nicht nur in seiner Mehrheit, in seiner Gesamtheit auf diese Resolution einigen konnte. Ich glaube, es ist alles gesagt dazu, was man in diesem Moment dazu sagen kann. Das Thema wird uns sicherlich in Zukunft noch weiter beschäftigen. Aber ich möchte jetzt direkt zur Abstimmung kommen. Wer stimmt für diese Resolution? Dankeschön. Wer enthält sich? Wer stimmt dagegen? Prima, dann ist das einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Dann haben wir Punkt 4, eine aktuelle Stunde, städtische Infrastruktur langfristig erhalten. Wer spricht dazu? Herr Panzer, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Eine vorausschauende Instandhaltung der städtischen Infrastruktur bietet erhebliche wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile. Durch die systematische Planung und nachhaltige Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen können langfristig Kosten reduziert werden. Anstatt unvorhersehbarer Sanierungskosten auf einmal stemmen zu müssen, ermöglicht ein konstanter Erhalt eine bessere finanzielle Planung. Zusätzlich wird die Umwelt geschont und die Lebensqualität verbessert. Darüber hinaus bleibt durch die kontinuierliche Pflege, regelmäßige Reparatur und Wartung die Funktionsfähigkeit unserer Infrastruktur länger erhalten. Gut gepflegte Plätze, Gebäude und Brunnen stärken das Gemeinschaftsgefühl und hinterlassen bei unseren Besucherinnen und Besuchern einen guten Eindruck. Das wiederum den Tourismus fördert. Eine kontinuierliche Instandhaltung mit einer vorausplanbaren Budgetplanung ist nicht nur kosteneffizienter, sondern trägt auch zur Werterhaltung und Nachhaltigkeit der städtischen Infrastruktur bei. Wer regelmäßig investiert, spart langfristig Geld, schont Ressourcen, aber leichter gesagt als getan. Hierzu brauchen wir die richtige Förderkulisse. Städtetag, Bundes- und Landesregierung müssen noch stärker entsprechend einer solchen Strategie Fördergelder für die Kommunen entwickeln oder Förderprogramme für die Kommunen entwickeln. Nicht nur Maßnahmen der Stadtsanierung sollen gefördert werden, sondern auch der gezielte Erhalt von Infrastruktur im Bestand muss mehr Berücksichtigung finden. Sehr geehrte Mitglieder des Rates, Frau Oberbürgermeisterin, wir wollen die Pflege, die Erneuerung unserer öffentlichen Infrastruktur zukunftsfähiger machen, rechtzeitig in den Bestand investieren und dabei langfristig Investitionskosten einsparen. Schon heute bekommen wir regelmäßig Kritik, dass wir als Stadt investiv zu viele Projekte und zu hohe Kosten vor der Brust haben. Die vier aus meiner Sicht wesentlichen Punkte dabei sind: Erstens, heute in die Zukunft planen. Vernachlässigen wir die Instandhaltung, türmen sich später Reparaturkosten auf und wir müssen in die Vollsanierung, schlimmer noch, in den Neubau und Abriss gehen. Das kennen wir. Ein kontinuierlicher Erhalt spart langfristig Millionen, schützt unsere Haushaltsplanung vor unkalkulierbaren Belastungen und spart graue Energie. Zweitens, Lebenszykluskosten als Leitprinzip. Statt Reparatur auf Verdacht brauchen wir eine systematische Lebenszykluskostenanalyse aller städtischen Anlagen. Freiburg zeigt, wie es geht. Mit einem digitalen Managementsystem überwacht die Stadt den Zustand ihrer Brunnen und Straßen. Bevor Schäden entstehen, werden Bauwerke punktgenau saniert. Ähnlich macht es Stuttgart. Dank einer kommunalen Datenbank für Energie- und Wartungskosten bleibt der Ressourceneinsatz im Blick. Drittens, Bürgerbeteiligung und lokale Wertschöpfung. Machen wir unsere Bürger zu Mitgestaltern. In Münster etwa entscheiden Anwohner bei Grünflächensanierung mit, welches Blütenbiotop in ihrer Nachbarschaft eingesetzt wird. Involvierte Bürger entwickeln ein stärkeres Bewusstsein für Pflege und Schutz ihres Wohnumfeldes. Viertens, Finanzplanung mit Weitblick. Nur mit verlässlichen Finanzplänen verhindern wir, dass Mittel im Notfall umgeschichtet werden müssen. Auch das kennen wir zur Genüge. Wir fordern, dass bei der Investitionsentscheidung die Langzeitfolgen von Instandhaltungsintervallen bis zum Energieverbrauch mitgedacht werden und im Zukunftsinvestitionsplan eine Verankerung finden. Richtig gesteuerte Instandhaltung ist eine Investition in unsere Zukunft. Sie sichert Arbeitsplätze, bewahrt unsere Kulturschätze und macht Osnabrück fit für den Klimawandel. Ja, es gibt gute und jetzt auch ausgezeichnete Beispiele für die Umnutzung von alten Gebäudenstrukturen in neue Funktionen, wie jetzt am Ledenhof entsteht, aber auch die evangelische Fabian-Kita an der Anna-Gastvogel-Straße. Solche Beispiele wollen wir weiter in der Stadt etabliert sehen. Lassen Sie uns jetzt handeln mit einer ambitionierten, nachhaltigen und bürgernahen Strategie zum Erhalt unserer städtischen Infrastruktur. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Dann haben wir als nächstes Frau Knabenschuh, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über Infrastruktur in der Stadt sprechen, sind wir in kürzester Zeit bei den Finanzen. Ich will diesen unangenehmen Teil mal einmal vorwegstellen. Wir haben in den letzten Jahren mehr als 260 Millionen Euro allein in Schulen und Sportstätten, Sporthallen investiert. Ein Teil davon ist noch in Arbeit, okay. Aber dazu kommen weitere abgerundete 130 Millionen, die wir bereits für die kommenden zwei Jahre beschlossen haben. Dazu kommen weitere 55 Millionen, die noch nicht im Haushalt auftauchen, weil sie erst später beschlossen wurden. Alleine 47,5 davon haben wir heute auf unserer Tagesordnung. Weiterhin haben wir noch einen hohen Betrag von geschätzten 70 Millionen Euro für den Förderschulcampus vor uns. Allerdings voraussichtlich nur die Hälfte, weil der Landkreis sich daran beteiligt. Aber immerhin mit 35 Millionen stehen wir immer noch in der Pflicht. Wenn Ihnen jetzt noch nicht schwindelig geworden ist, kommt hier noch die letzte Summe daraus. Das sind 480 Millionen Euro. Das wäre dann also die Summe, die wir von 17 bis 27 allein für Schulen und Sportstätten in die Infrastruktur der Stadt investiert haben bzw. investieren werden. Wenn man nun noch berücksichtigt, dass diejenigen Grundschulen, die wir gerade erst in den Ganztag übernommen haben, vorerst noch mit Provisorien vorlieb nehmen müssen, kann man sich ganz leicht vorstellen, dass wir in kürzester Zeit immerhin die halbe Milliarde reißen werden. On top. Dann noch die Sporthallen, die wir jetzt gerade erst in der neuen Prioritätenliste beschlossen haben. Und last but not least die Kunstrasenplätze, für die es jetzt auch eine Prioritätenliste geben wird. Und es vergeht nicht eine einzige Ratssitzung, in der wir nicht ein oder mehrere Beschlüsse zur Investition in Schule und Sport fassen. Auf der anderen Seite der Investitionen stehen aber eben auch die Erfolge, die wir damit erzielt haben. Wir haben unsere gesamte SEC-1-Struktur erfolgreich reformiert. Die Oberschulen laufen gut und die Neu- und Umbauten sind absehbar. Die Friedensschule hat sich zu einer Vorzeigeschule entwickelt, die mittlerweile den Deutschen Schulpreis anstrebt. Das ist schon eine echte Hausnummer. Im Bereich der Ganztagsschulen sind wir niedersachsenweit voraus, indem wir mittlerweile alle Grundschulen im Ganztagsbetrieb haben. Und zwar nicht erst ab 26 und nur im ersten Jahrgang, sondern jetzt und alle Jahrgänge. Der neue Förderschulcampus ist auf den Weg gebracht. Und dass auch hier absehbar ist, dass wir die Anne-Frank-Schule und die Montessori-Schule endlich so unterbringen können, wie es unsere Schülerinnen und Schüler brauchen und verdienen. Und wir sind jetzt letztendlich in die Sanierung unserer berufsbildenden Schulen eingestiegen. Das immerhin auch mit ein paar Millionen, die wir schon geplant haben. Aber da kommt noch einiges auf uns zu. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch das, wie bisher alle anderen Beschlüsse, gemeinsam über alle Fraktionen hinweg beschließen werden in guter Einigkeit. Denn Schulpolitik eignet sich wirklich nicht für Wahlkämpfe. Dankeschön.
Danke, Frau Kneibeschuh. Jetzt habe ich Herrn Mayer.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Über die schwierige finanzielle Situation von Kommunen im Allgemeinen und Osnabrück im Speziellen haben wir uns in letzter Zeit häufiger ausgetauscht. Heute nun in dieser aktuellen Stunde der Fokus auf der kommunalen, auf der städtischen Infrastruktur. Laut Deutschem Institut für Urbanistik beträgt der Investitionsrückstand in deutschen Kommunen 186 Milliarden Euro. Allein für Schulen sind es 55 Milliarden Euro. Dass wir in der Stadt da unseren Weg gegangen sind, unseren Beitrag zur Sanierung der Schulen leisten, hat Frau Knabenschuh gerade erläutert. Aber heute geht es ja auch darum, machen wir denn da alles richtig oder können wir noch nachsteuern? Städtische Infrastruktur, das ist ein sperriger Begriff, aber es ist das, was die Menschen in dieser Stadt sehr hautnah erleben. Die Brücke über die Hamburger Straße ist erst vor ein paar Tagen wieder freigegeben worden. Die Humboldt-Brücke am Bahnhof fehlt noch. Mit dem Beginn der Sommerferien wird in vielen Schulen saniert und renoviert. Und auch sowas wie die Revision in der Sportwelt des Nettebades gehört letztendlich mit dazu. Wie können wir auch in finanziellen schwierigeren Zeiten sicherstellen, dass die Infrastruktur in der Substanz erhalten bleibt oder sogar verbessert wird? 500 Milliarden stellt der Bund für Investitionen in den nächsten Jahren zur Verfügung. 100 Milliarden gehen runter auf Land und Kommunen. Eigentlich soll das zusätzlich sein, aber das ist ein anderes Thema. Der Finanzminister von der SPD, Lars Klingbeil, sagt, dass Geld allein nicht hilft. Damit das auch überall im Land zügig passiert, muss viel schneller geplant, genehmigt und gebaut werden. Dazu sagt Zeit Online, das klingt nach einem großen Versprechen, aber nicht nach einem ausgearbeiteten Plan. Wenn nun überall vor allem nach Tempo gerufen wird, ist das vielleicht nicht falsch, aber kluge und sorgfältige Planung ist entscheidender. Dieses Sondervermögen darf nicht verpuffen. Die zweite Chance kriegen wir nicht. Und wir in Osnabrück müssen knappe Mittel mehr denn je nachhaltig investieren. Also was ist das Ziel? Wir glauben, das Vorreiterkonzept Klimaschutz gibt uns die Richtung vor. Alle unsere Investitionen müssen im Kern auf Klima- und Ressourcenschutz einzahlen. Verringerung von Treibhausgasen, Nutzung der grauen Energie durch Umbau statt Neubau, Entsiegelung, Förderung der Verkehrswende und so weiter. Hilfreich und eigentlich unerlässlich für eine solide Investitionsplanung ist eine gute Datenbasis. Ich fürchte, da haben wir noch Nachholbedarf. Welche Gebäude, welche Bauteile, welche Infrastruktur ist wie alt? Was ist die durchschnittliche Haltbarkeit und der aktuelle Zustand? Wann müssen wir voraussichtlich an was ran? Bestimmte Teile unserer Wasserleitungen und Kanalisationen stammen noch von Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde viel wieder aufgebaut und in den Jahren des Wirtschaftswunders viel neu gebaut. Die 70er Jahre haben uns die Brutalismus-Betonbauten beschert. Eigentlich könnten wir ungefähr wissen, wann was ans Ende seiner Nutzungsdauer kommt und sanierungsbedürftig ist. Aber berücksichtigen wir das ausreichend in Investitionsplanung? Für die knappen Planungs- und Ausführungsfähigkeiten, die wir haben, müssen wir raus aus diesen Zyklen von Auf und Ab und rein in kontinuierliche Abläufe. Nächster Punkt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, es brennt an viel zu vielen Ecken.
Herr Mayer, achten Sie auf die Redezeit.
Und es ist täuscht, wenn die eigene Schultoilette oder die Sporthalle noch nicht dran ist, aber nur Löcher stopfen und flicken hilft nicht. Ich könnte noch ganz viele Fragen anreißen, aber in der aktuellen Stunde reicht die Zeit nicht. Es wäre aber merkwürdig, wenn wir nicht noch besser ungenutzte Möglichkeiten finden würden und diese dann entsprechend auch nutzen können. Auch um mit weniger Investitionsvolumen städtische Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. Die Suche danach lohnt sich. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Haskamp, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sich die Tagesordnung heute genauer anschaut, fragt sich, wie viel Krise braucht es eigentlich noch? Der Deutsche Städtetag stellt fest, dass zahlreiche Kommunen in Deutschland mit einer angespannten bis dramatischen Finanzlage zu kämpfen haben. Für das Jahr 2025 wird ein Defizit von voraussichtlich mehr als 13 Milliarden Euro erwartet, was mehr als doppelt so viel ist wie noch im letzten Jahr. Und wir in Osnabrück? Wir sind mittendrin, ohne Kurskorrektur, ohne Priorisierung, frei nach dem Motto, jetzt ist es egal, die Kommunalwahl steht vor der Tür. Über die sich dramatisch entwickelnde Finanzlage in Osnabrück haben wir immer wieder gesprochen. Jede unserer Ausgaben muss priorisierend auf dem Prüfstand stehen, gerade um die Ziele Osnabrücks in der Klima- und Verkehrspolitik erreichen zu können. Sollten wir nicht besser darüber reden, Osnabrücks Infrastruktur intelligent und zukunftsweisend auszubauen und zu gestalten, statt sie nur zu erhalten? Das ist die Forderung der FDP und UWG. Liebe Mehrheitsgruppe, wollen Sie wirklich Osnabrücks Wirtschaft durch falsche Prioritätensetzung den Hahn abdrehen und die Stadt gegenüber den Nachbarstädten in einen Röstenschlaf versetzen? Das Zukunftsgesetz ÖPNV darf nicht totgespart werden. Indem Metrobuslinien wie die M4 in Heller nur noch im 20-Minuten-Takt fahren sollen, Hörne darf nicht abgekoppelt werden. Und wollen wir wirklich, dass die Menschen in Piel lieber ins Auto als in den Bus steigen? Park and Ride sollte rasch ausgebaut und beworben werden, statt vorhandenen Konsens wie mit Globusgeschehen zu verhindern und zu vergrauen. Hier hätte es mit Hilfe dritter städtische Infrastruktur schaffen und durch uns bewirtschaften können. Unsere innerstädtischen Parkhäuser sollen auch zukünftig eine attraktive Preispolitik genauso genutzt werden wie Parkplatzangebote im Umfeld. Dies geht nur durch eine Preispolitik, die vom Nutzer akzeptiert wird. Sind unsere Radwege zukünftig so ausgebaut, wie sie in den Niederlanden oder das Zukunftsnetz hält, was es verspricht, dann können wir über den Preis steuern, aber auch erst dann. Gleiches gilt für den Zoo und unsere vielfältigen Freizeit- und Eventangebote. Ein sicherer Radverkehr, eine breit ausgebaute ÖPNV, Parkplätze zu moderaten Preisen und Quartiersgaragen sind für mehr Lebensqualität sowie der Verzicht auf Bettensteuer und Infrastrukturabgabe schaffen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil für unsere Wirtschaft und machen Osnabrück als Standort attraktiver. Unnötige und teure Wahlgeschenke, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das abschließend sagen, sind Gift für den Unterhalt unserer Infrastruktur, da Nutzungsrückgänge immer zu Investitions- und Kaufzurückhaltung führen. Und spätestens dann befinden wir uns in einer finanziellen Abwärtsspirale, die nur sehr schwer aufzuhalten ist. Liebe Mehrheitsgruppe, ich hoffe heute auf entsprechende Abstimmung, vielleicht nochmal in Ihr Gewissen appelliert, entgegen das, was Sie heute vorhaben. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Haskamp. Dann Herr Keite, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss sagen, ich habe zu diesem Tagesordnungspunkt heute gar keinen Redebeitrag vorbereitet gehabt, weil ich gespannt war, wo genau der Fokus drauf gelegt wird. Ich finde allerdings auch wichtig, dass unter anderem das Thema der Fördermittel angesprochen wird. Denn gerade Fördermittel ist aus meiner Sicht etwas, wo wir nicht unbedingt gucken müssen, dass überall immer weiter über Fördermittel nachgesteuert wird, sondern dass wir endlich auch von Landes- und Bundesebene mal ein bisschen von den Fördermitteln runterkommen und die grundsätzlichen Zuweisungen an Kommunen gestärkt werden. Denn es hilft nichts, wenn wir für alles Förderprogramme haben, für die wir Förderquoten haben, meist sind nur 50% möglich. Wir müssen das nachweisen, sind Rechenschaft schuldig. Es wäre viel wichtiger, wenn Land und Bund uns als Kommunen mehr einfach freie Handlungsspielräume geben, damit wir entsprechend handeln können. Der zweite Punkt, wenn Mittel weitergegeben werden, beispielsweise vom Infrastrukturpaket, was der Bund aufgelegt hat. Man kann ja viel darüber streiten, ob es richtig ist, so viele Schulden zu machen, aber der Bund hat nun mal ein Sondervermögen dort aufgesetzt und dieses an Land und Kommunen weitergegeben. Allerdings war die Intention des Bundes, dass 60% an die Kommunen weitergegeben werden und nicht 50. Deswegen möchte ich doch dort an der Stelle auch den Appell richten, sich dort darauf. Deshalb möchte ich dort auch den Appell richten, dass entsprechend von den, soweit ich weiß, sind ca. 9,4 Milliarden, die dem Land Niedersachsen dort zugewiesen werden, dass die Gelder auch entsprechend dort weitergegeben werden. Aber gerade kommunal sprechen Sie mir auch aus der Seele, wenn Sie sagen, dass wir gerade auch in unsere Infrastruktur investieren müssen und gerade gucken müssen, dass wir bei den konsumtiven Ausgaben, und Herr Haskamp hat auch Entscheidungen des heutigen Tages angesprochen, wenn wir dort aufpassen, dass wir dort nicht aus dem Ruder laufen. Viel wichtiger ist es, gerade diese Dinge, die Osnabrück attraktiv machen, zu stärken. Gerade in den letzten Haushaltsberatungen ging es uns immer darum und das auch im Kleinen. Wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass wir neue Kehrmaschinen anschaffen, damit wir mehr Sauberkeit hinbekommen. Wir haben aber auch heute wieder, Herr Panzer hat die angesprochen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie auf unseren Antrag dort an der Stelle am Ende später in der Tagesordnung draufgegangen sind. Und auch die Schulen. Uns war es wichtig, dass dort auch gerade bei der klimaneutralen Sanierung gerade die Berufsschulen noch mal nach vorne kommen, weil dort ist es an vielen Stellen so, dass man durch Sanierung noch etwas machen kann und eben nicht sofort komplett die Berufsschulen an der Stelle erneuern muss. Zumindest nicht alle. Wir haben allerdings auch für alle Bereiche, sowohl für Straßen als auch für Schulen, für Sportplätze, wir haben dort überall Prioritätenlisten, soweit sie denn schon vorliegen, und können diese entsprechend abarbeiten. Natürlich ist es auch ein politischer Auftrag zu gucken. Das ist aus den Gründen momentan dort von besonderer Wichtigkeit. Aber das machen wir aus meiner Sicht an der Stelle gemeinsam. Mir ist auch wichtig drum, dass wir an der Stelle gut vorankommen. Mir ist aber auch wichtig, dass wir gerade Richtung Bund und Land noch mal ermahnen, wir als Kommunen sind in besonderem Maße auch in der Lage, hier gute Entscheidungen zu treffen.
Und
weisen Sie uns einfach die entsprechenden Mittel zu, anstatt neue Förderprogramme aufzulegen.
Jetzt habe ich zunächst Herrn Gers.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich hatte erstmal ein Problem damit, das Thema überhaupt zu erfassen. Und ich habe mir da mal so ein paar Übersichten gemacht, hier, was überhaupt zuhört. Also technische Infrastruktur, das ist Verkehr, Straßen, Brücken, Radwege, öffentlicher Nahverkehr, Fähr- und Entsorgung, Wasser, Abwassernetze, Strom, Gasleitungen, Müllabfuhr, Recycling, Kläranlagen, Kommunikationsnetze. Dann haben wir Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Gesundheitspflegeeinrichtungen, kommunale Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheitsämter, kulturelle Einrichtungen, Museen, Theater, Musikschulen, kulturelle Zentren, Sport-, Freizeit-, Erholungseinrichtungen, Parks, Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Schwimmbäder, Turnhallen, Jugendzentren, Freizeiteinrichtungen, Verwaltung und öffentliche Sicherheit, das Rathaus, Bürgerbüros, Feuerwehr, Ordnungsämter, Bauämter, Sozialämter, Katastrophenschutz, Wohnungswesen, Stadtentwicklung, kommunaler Wohnungsbau, Stadtplanung, Entwicklung, öffentliche Räume und Gebäude. Und man könnte die Liste noch viel länger machen. Das quasi alles, was wir hier tun, hat mit Infrastruktur zu tun. Und zwar direkt. Das alles sorgt dafür, dass die Menschen hier in unserer Stadt einen hohen Lebensstandard haben können, dass wirtschaftliche Entwicklung stattfinden kann und soziale Teilhabe. Deshalb ist es das ganz Wesentliche, was wir auf jeden Fall erhalten müssen. Hier muss die Pflege ansetzen. Das darf nicht in Gefahr geraten. Und da müssen wir uns ständig erneuern. Das heißt, wir müssen Techniken weiter, oder es muss weiterentwickelt werden, dass alte Techniken ausgesondert, neue Techniken eingeführt werden. Das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, der natürlich viel Geld kostet. So, und dass wir jetzt darauf angewiesen sind, dass wir ein hunderte Milliarden großes Sondervermögen in Deutschland auflegen mussten, um diese ganze Struktur, wohlgemerkt, alles das, was ich eben vorgelesen habe, von enormer Wichtigkeit, jetzt wieder mal auf den neuesten Stand zu bringen, denn das ist sie nicht, ja, das sagt uns, dass wir jahrzehntelang geglauben wollten, dass wir mit immer weniger Mittel die Technik oder den Standard halten, wenn nicht sogar verbessern können. Das war ein Trugschluss. Gott sei Dank wird jetzt endlich gegengesteuert. Danke.
Schönen Dank. Frau Hamburger, das Reis als Nächste, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich bin jetzt doch ein bisschen erstaunt. Ich dachte, wir hätten eine andere Abmachung und ich hätte mir meine Rede sparen können, aber die möchte ich auch niemandem vorenthalten. Das heutige Thema der langfristigen und nachhaltigen Instandhaltung unserer städtischen Infrastruktur. Kann ich weitermachen oder gibt es noch Beratungsbedarf? Also, das heutige Thema der langfristigen und nachhaltigen Instandhaltung unserer städtischen Infrastruktur ist für die Zukunft unserer Stadt von zentraler Bedeutung. Unsere Stadt Osnabrück ist ein Ort, an dem wir uns alle wohlfühlen. Osnabrück hat viel Charme und ein hohes Maß an Lebensqualität. Doch um diese Qualität auch in Zukunft zu sichern und weiter auszubauen, brauchen wir eine klare Strategie. Eine Strategie, die auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit setzt. Wir werden daher in naher Zukunft die Verwaltung beauftragen, eine langfristige Strategie zu entwickeln, die die kontinuierliche Instandhaltung unserer Gebäude, Plätze, Brunnenbeleuchtung und anderer öffentlicher Einrichtungen sicherstellt. Ziel ist es, Ressourcen zu schonen, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Das bedeutet, wir setzen auf eine systematische Analyse, um den Zustand unserer Infrastruktur besser zu verstehen und gezielt zu handeln. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung nachhaltiger und ressourcenschonender Materialien sowie energieeffizienter Technologien. Natürlich nur dann, wenn diese sinnvoll sind und andere günstigere Alternativen nicht bestehen. Zudem wollen wir klimaresiliente Bauweisen fördern, um unsere Infrastruktur auch bei extremen Wetterlagen funktionsfähig zu halten. Doch eine solche zukünftige Strategie lebt auch vom Mitmachen. Deshalb ist es uns wichtig, die Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Unternehmen in diese Entscheidungsprozesse einzubinden. Ihre Ideen und Anregungen sind wertvoll, liebe Bürgerinnen und Bürger, um unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die finanzielle Planungssicherheit. Durch eine vorausschauende Finanzplanung können wir Kosten besser steuern und unerwartete Sanierungskosten vermeiden. So bleibt unsere Stadt finanziell stabil und handlungsfähig. Abschließend möchte ich betonen, eine kontinuierliche, vorausschauende Instandhaltung ist nicht nur kosteneffizient, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Werteerhaltung unserer Stadt. Sie sorgt dafür, dass unsere Plätze, Gebäude und Infrastruktur funktionsfähig bleiben, unsere Gemeinschaft stärken und den Tourismus fördern. Danke.
Danke sehr. Frau Dr. Pfaff, bitte.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz viel ist schon gesagt worden. Die Tatsache, dass wir tatsächlich jetzt davon ausgehen können, dass 60% der Investitionsmittel des Bundes tatsächlich auch in die Kommunen gehen. Für Osnabrück allein werden das ungefähr 100 Millionen sein. Das ist eine gute Nachricht, die sollte uns definitiv positiv stimmen. Die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommen sollte, liegt ja tatsächlich daran, dass sowohl die Kommune als auch das Land, das ganze Land eigentlich auf Verschleiß gefahren worden ist, jahrzehntelang Infrastruktur erst kaputt gehen musste, um dann mühsam aufgebaut zu werden. Das ist eigentlich das Problem, denn man hätte das Ganze einfach langfristig on top vernünftig instand halten können, dann hätten wir das jetzt nicht so machen müssen. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch eine Chance. Wir können jetzt nämlich tatsächlich zukunftsorientiert weiter die Infrastruktur gestalten. Was bedeutet das konkret? Wir müssen eigentlich jetzt auch die Bedürfnisse der zukünftigen Generation mitdenken. Denn wir wollen nicht das Gleiche wieder machen, ein paar Jahrzehnte Infrastruktur haben, um dann irgendwie das Ganze nochmal neu aufzubauen. Das heißt, jetzt tatsächlich Zukunftsanforderungen, Klimaanpassung von vornherein mitdenken. Wie kann das passieren? Das kann ganz einfach passieren, indem wir auch die technischen Möglichkeiten mitbedenken. Das heißt, Smart Gadgets immer von Anfang an mitbedenken. Internet of Things ist da, die ganzen Technologien sind da, die müssen jetzt schon implementiert werden. Wir müssen jetzt schon die Datenkompetenz bei jungen Menschen aufbauen und auch weiterhin erhalten. Wir müssen jetzt schon in kluge Köpfe, sowohl in dieser Stadt, wir haben eine Startup-Ökosystem, jetzt schon die klugen Köpfe hier involvieren und ins Boot holen. Und im ganzen Land die klugen Köpfe sehen, finden und sie jetzt in die Infrastrukturaufbau mit einbeziehen. Das würde ich mir wünschen. Das wäre zukunftsfähig und dann könnten wir auch dieses Land einen großen Schritt nach vorne bringen. Auf der anderen Seite selbstverständlich Wissenschaft, Forschung. Wir können das gar nicht oft genug betonen, wie wichtig diese Themen sind. Auch hier direkt ist es gut, wir haben den Hochschulstandort und den tatsächlich von Anfang an einzubinden in alles das, was wir zukünftig planen. Die ganzen Themen liegen hier auf dem Tisch. Wir alle haben sie vor Augen, die Herausforderungen. Jetzt aber wirklich nicht nur Status quo weitermachen, sondern wirklich neu denken und lösungsorientiert innovativ denken. Das würde ich mir wünschen. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Dr. Pfaff. Frau Meier-zu-Strohn, bitte.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich fange mal an mit einem dicken Lob für die Verwaltung, insgesamt für die Verwaltung. Also die Strategie, die hier angesprochen wurde, die hat unsere Verwaltung längst. Wenn ich sehe, vorhin wurde von einer Kollegin gesagt, was Schulen, Infrastrukturen, Turnhallen, was da investiert wurde, ist das sensationell. Wenn ich sehe, die Etablierung unserer medizinischen Hochschule sensationell in Niedersachsen. Glauben Sie ja nicht, ohne dass die Verwaltung hochaktiv gewesen wäre. Alle, wie Sie hier sitzen, all die Fachleute, unser Lokviertel, unser Ringlokschuppen hat sich nicht von selber entwickelt. Unser Pro-Urban hat sich nicht von selber entwickelt. Diese vielen Gespräche, die im Hintergrund laufen, um sowas zu realisieren, ich glaube, da macht sich kein Ratsmitglied einen Blick. Wir haben natürlich einige Probleme. Die Verkehrsinfrastruktur ist angesprochen, nach und nach wird saniert. Will ich gar nicht drauf eingehen. Was hier gar nicht erwähnt wird, ist zum Beispiel unser Wasser- und Abwassersystem. Da sind gigantische Investitionen nötig. Das muss kommen. Das ist das, was gerade angesprochen wurde, nicht gemacht worden ist. Wir haben den demografischen Wandel und Frau Hamburger-Dossreis ist da immer auf meiner Seite. Was machen wir für unsere alten Leute? Ich wollte gerne in Hellern wohnen bleiben. Ich habe da aber noch keine Möglichkeit, wenn ich mal alleine bin, dass ich da vielleicht wohnen kann. Also ich sag mal, bleiben im Quartier ist immer eine Forderung der CDU gewesen, dass die Möglichkeit einer medizinischen Versorgung und aber auch des Bleibens, das heißt altengerechtes Wohnen, in den Stadtteilen etabliert wird. Da sollten wir uns mal drum kümmern. Das haben wir noch. Dann sage ich Ihnen noch eins, wurde auch angesprochen, die Digitalisierung. Sicherlich ist das Muster, was kommt, eine moderne IT-Dateninfrastruktur. Wir hatten heutiges schon einiges, ich habe es nicht ganz verstanden, im VA. Also wir sind auch da auf dem Weg, auch da machen wir uns im Grunde genommen auf den Weg. Kulturelle Einrichtungen laufen in Osnabrück immer wieder Grund, über Geld zu streiten, denn dann komme ich auch mal zu dem Geld. Wir haben ein Problem. Wir haben im Grunde begrenzte finanzielle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, hier auch in Osnabrück. So, was habe ich noch? Energie. Wir reden alle von Energiewechsel. Wollen wir? Sind wir uns alle einig politisch? Nur da muss man sich mal angucken, wo können wir denn Fernwärme, Quartierswärme realisieren? Das wird ja vorgestellt, ist vorgestellt worden. Auch dafür müssen wir die halbe Stadt aufbuddeln, um zum Beispiel eventuell nur einen Teil anzuschließen. Das ist immer leichter hier im Rat gesagt als auch umgesetzt. Wir sind uns alle einig. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Planer und wir brauchen letztlich Menschen, die es auch arbeiten. Ich kann nur sagen, ich kann die ganze städtische Infrastruktur, Herr Gers hat es gesagt, ich habe das auch gegoogelt, also die ganze Stadt ist Infrastruktur. Also ich sage mal, wir befassen uns mal mit wichtigen Dingen. Schwimmbäder, Schulen, Sportstätten, Straßen, das alles macht die Verwaltung und da sind wir auf exzellentem Weg. Danke.
So, ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, aber ich kann nur noch eine der Reihenfolge nach rannehmen. Das ist Frank Henning, weil wir die halbe Stunde danach mit Sicherheit überschritten haben. Es sei denn, du machst nur 5 Sekunden.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, ich mache es auch ganz kurz. Ich wollte mich nur noch mal auf den Redebeitrag von Herrn Keite zu Wort melden. Herr Keite hat ja angemahnt, dass Bund und Land möglichst bürokratiefrei oder bürokratiearm zusätzliche Mittel für die Kommunen zur Verfügung stellen. Genau das, ich will es mal erwähnen, ist seit gestern passiert. Wir haben ja dankenswerterweise im Bund jetzt ein Infrastruktursondervermögen, was ja durch die Große Koalition beschlossen worden ist. Auch die Schuldenbremse wurde aufgeweicht mit Zustimmung der CDU, nachdem sie das jahrelang ja anders gesehen hatten. Und aus dem, ich muss mal gerade gucken, aus dem Infrastruktursondervermögenprogramm des Bundes sollen die Kommunen jetzt mit mindestens 60% des auf das Land entfallenden Anteils profitieren. Sie hatten immer gesagt, es waren immer nur 50%. Jetzt wird von dem Anteil, der auf das Land entfällt, eben 60% an die Kommunen ausgekehrt. Das ist genau das, was Sie gerade gefordert hatten. Also das Land hat Ihre Forderung berücksichtigt. Das wollte ich nur mal erwähnen. Es werden eben jetzt 60% und nicht mehr 50% ausgekehrt. Das sind dann rund 4,7 Milliarden Euro, die an alle Kommunen dann ausgeschüttet werden, die auch nur pauschal zugewiesen werden, bürokratiearm, ohne große Vorgaben. Und dazu kommt noch das KIP-3-Programm, was wir schon im 25 auch mit den kommunalen Spitzen vereinbart hatten. Das sind 600 Millionen. Da gab es gestern, glaube ich, noch eine Mitteilungsvorlage. Die ist aber wieder runtergenommen worden, glaube ich, von der Tagung. Ich finde sie gerade nicht. Aber diese 600 Millionen aus dem KIP-3-Programm, die sind ja auch pauschal zugewiesen worden und die Kommunen können da frei drüber verwenden. Auch das ist ein gutes Anliegen. Also Herr Kalte, Ihr Anliegen und Ihre Kritik am Bund und Land ist sozusagen jetzt gegenstandslos, weil das Land genau das gemacht hat, wenn Sie mir zuhören würden, Herr Barrios. Dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das Land genau Ihre Forderung bereits erfüllt hat. Also 60% des Landesanteils werden an die Kommunen weitergegeben. Danke.
Ja, laut Geschäftsordnung dauert eine, können wir bitte ruhig sein, dauert eine aktuelle Stunde 30 Minuten. Die haben wir jetzt schon ganz leicht überschritten. Deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss damit und rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Das ist Punkt 5, Beratungspunkte der Fraktionen. Dann kommen wir zu einem Beratungspunkt. Zukunft der Beitragsstruktur und der Qualität der Osnabrücker Krippen. Grüne SPD Volt und Gruppe Die Linke. Frau Lampert-Hodgson.
Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskollegen. Heute ist ein historischer Tag. Denn das Ziel der SPD wird heute klar und deutlich. Die gesamte Bildungskette soll beitragsfrei sein. Dies fordern wir seit Jahren. Und ich als fachpolitische Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie kämpfe dafür mit meiner Fraktion, seitdem ich in den Rat gewählt wurde, 2011. Und ich bin stolz darauf, auf diesen langen Prozess mitgewirkt zu haben. Und endlich, meine Damen und Herren, endlich sind wir auf der Zielgeraden. Wir entlasten heute Familien durch Abschaffung der Krippenbeiträge. Beitragsfreie Krippen sollen Familien finanziell entlasten. Eine große Erleichterung für viele Familien hier in Osnabrück. Diese Beitragsfreiheit führt dazu, dass sich Eltern mit niedrigen und mittleren Einkommen eher zur Nutzung frühkindlicher Bildungsangebote entschließen und sich damit die Zugangs- und Bildungschancen für ihre Kinder verbessern. Dies betrifft besonders die Krippenkinder, die unter Dreijährigen. Hier ist das Potenzial, die Bildungsbeteiligung zu steigern, besonders hoch. Derzeit wird nur jedes dritte Kind unter 3 Jahren in der Krippe oder Tagespflege betreut, während es unter den 3- bis 6-Jährigen fast alle eine Kita besuchen. Und wenn es einen Run auf die Krippen gibt, liebe Ratskollegen und Kolleginnen, so wie es die Verwaltung immer negativ ausführt, dann ist das doch genau das, was wir wollen. Wir wollen mehr Kinder. Wir wollen diesen Kindern Bildungschancen geben. Und vor allen Dingen auch für die Frauen, die Eltern, die Verkäuferin, die medizinische Fachangestellte, die Krankenschwester und so weiter. Wir wollen Frauen in die Erwerbstätigkeit bringen. Sie sollen eine Arbeit nachgehen können, die sich wieder lohnt, damit die Krippenbeiträge nicht da abgezogen werden und es lohnt sich überhaupt nicht, arbeiten zu gehen. Wir leisten einen Beitrag, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat sich auch die IHK unserer Forderung angeschlossen. Zur Entlastung der Familien hier in Osnabrück angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten, gerade in der aktuellen Situation und auch nach der Pandemie, steigender Inflation, steigender Miet- und Wohnnebenkosten, extrem gestiegene Preise für Lebensmittel und Benzin sind Familien extrem belastet und brauchen eine kostenfreie Bildungskette. Es darf nicht sein, dass Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Schon die kleinsten Kinder zu fördern und ihnen Teilhabechancen zu ermöglichen, sollte uns alle ein Anliegen sein und dass es zu unterstützen geht. Die tägliche Praxis von engagierten Fachkräften bestimmt maßgeblich die Qualität der Kinderbetreuung. Und gute Qualität wird auch bei der Krippenbeitragsfreiheit auf gleich hohem Niveau bleiben. Sie ist aber auch das Ergebnis eines verantwortungsvollen Zusammenwirkens von Trägern, kommunalen kommunalen Akteuren und weiteren Instituten und Einrichtungen. Eine familienfreundliche Stadt zeichnet sich durch Angebote und Strukturen aus, die das Leben für Familien und Kinder erleichtern und fördern. Bei der Familienpolitik zu sparen, ist grundsätzlich nicht sinnvoll. Familien sind tragende Säulen der Gesellschaft und leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit. Statt hier an falscher Stelle zu sparen, sollten die Familien gestärkt und ausgebaut werden, um ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen und Chancengleichheit zu gewähren. Selbst bei einer angespannten Haushaltslage ist es sinnvoll, zusätzliche Mittel für die Familien zur Verfügung zu stellen. Ein Verzicht auf Elternbeiträge macht die Verfahrensabläufe einfacher. Wir werden dazu in den anstehenden Haushaltsberatungen Gegenfinanzierungsvorschläge zur Abschaffung der Krippenbeiträge einbringen und sind uns unserer finanzpolitischen Verantwortung bewusst. Unser gemeinsamer Antrag ist ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, zur Vereinbarung von Familie und Beruf und ein Alleinstellungsmerkmal für Osnabrück, für eine kinderfreundliche, familienorientierte Sozialpolitik, die vor allem die Kinder, bei der vor allem die Kinder profitieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay, Herr Mayer, bitte.
Ja, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, wir debattieren heute ein vielschichtiges und komplexes Thema und werden am Ende auch einen Beschluss fassen. Und es wird mir in dieser Rede nicht möglich sein, alle Aspekte, die mir und uns als Grüne wichtig sind, in der eigentlich notwendigen Tiefe auch auszuführen. Jede Fraktion, vielleicht auch jeder, jede und jeder individuell, nähert sich dem Thema anders und je nach politischer Überzeugung, aus persönlicher Erfahrung oder in der Abwägung der verschiedenen Aspekte. Und immer ist davon auch etwas richtig und wichtig. Kostenlose Bildung für alle. Ich glaube, als Ideal können wir dem vermutlich auch alle zustimmen. Deutschland ist angewiesen auf gute Bildung. Für unseren Wohlstand brauchen wir kluge, kreative, innovative Menschen. Leider wird uns Jahr für Jahr bestätigt, dass der Bildungserfolg in viel zu hohem Maße vom Elternhaus abhängt. Viele von uns haben Debatten um Studiengebühren, Lernmittelfreiheit, beitragsfreie Kita-Jahre hinter uns. Unterschiedliche Konstellationen im Land haben dafür gesorgt, dass in Niedersachsen der Besuch einer Kindertagesstätte keine Elternbeiträge kostet. Viel zu häufig reden wir noch von Kinderbetreuung, nicht von der frühkindlichen Bildung. Aber genau das ist es doch. Es ist soziales Lernen, es ist Sprache lernen, es ist integrativ und inklusiv. Deshalb haben wir uns in den letzten Jahren dafür eingesetzt, die Qualität zu steigern, Personal zu suchen, zu finden und zu unterstützen. Setzen die dritte Kraft in den Krippengruppen freiwillig um, haben keinen Platzmangel mehr in den Kitas und haben die Betreuungskapazitäten in den Krippen bis auf 70% eines Jahrgangs gesteigert. Osnabrück steht damit wirklich hervorragend da und wir dürfen auch nicht nachlassen. Personalgewinnung bleibt schwierig. Die dritte Kraft ist auch in der Kita sinnvoll und die Herausforderungen der Sprachförderung und der Inklusion werden nicht kleiner. Und an dieser Stelle möchte ich auch der Fachverwaltung danken. Ich glaube, dort wird wirklich außerordentliche Arbeit geleistet. Den arbeitsmarktpolitischen Aspekt mit einer Steigerung der Erwerbsquote von Frauen oder der Attraktivität Osnabrücks für junge Fachkräfte kann ich hier nicht weiter ausführen. Aber auch das ist eine Facette der Debatte. Die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sind ebenfalls ein wichtiger Faktor. Und ich gebe zu, dass wir uns darüber lange und intensiv ausgetauscht haben. Den Kompromiss legen wir heute zur Abstimmung vor. Und zu den aktuellen Entwicklungen auf Landesebene wird, glaube ich, Herr Bajus gleich noch was sagen. Ein System mit nur zwei Alternativen, schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht, wirft automatisch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit auf. Wir Grüne haben immer wieder versucht, über Jahre für Osnabrück auch eine Staffelung der Beiträge zu beschließen. Merkwürdigerweise haben es nahezu alle Kommunen Niedersachsens und darüber hinaus, aber bei uns ist immer das bürokratische Monster durch die Tür spaziert. Natürlich ist es auch für einen Haushalt, der im Jahreseinkommen knapp über der Beitragsfreiheit liegt, der Elternbeitrag eine große Belastung und es scheint sehr ungerecht, dass andere Haushalte mit viel größeren finanziellen Möglichkeiten den gleichen Betrag zahlen müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie hilflos, wenn wir versuchen, über Krippenbeiträge die starke soziale Ungleichheit ein wenig abmildern zu wollen. Laut Statistischem Bundesamt verfügten 2021 10% der Bevölkerung über 56% des Gesamtvermögens. Zumindest diese Gruppe ist wohl in der Lage, weiterhin ihren Beitrag für den Krippenplatz zu leisten. Und das halten wir auch mit dem Blick auf den Haushalt der Stadt Osnabrück für angemessen. Die stärkeren Schultern müssen mehr tragen. Zum Ende meiner Redezeit möchte ich den Wunsch äußern, dass wir trotz unterschiedlicher Auffassungen dieser Frage, dass wir weiter mit aller Kraft für die Bildungschancen der Kinder arbeiten und ihnen unabhängig von den Voraussetzungen im Elternhaus die bestmöglichen Bildungschancen bieten. Vielen Dank.
So, dann habe ich jetzt Herrn Beckermann, der dazu sprechen möchte.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte aus Sicht der Verwaltung klein wenig zu einigen Punkten die Auswirkungen beschreiben. Der Antrag ist ja sehr umfänglich. Ich würde mich jetzt auf bestimmte Aspekte beschränken. Insbesondere da, wo es bei Ihnen in dem Antrag um Qualitätsaspekte geht, würde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das, glaube ich, dann nachfolgend eher eine Fachdiskussion dann auch im Fachausschuss sein sollte. Ich stelle einfach nochmal generell fest, dass Osnabrück derzeit mit den Kita-Plätzen sehr gut aufgestellt ist. Wir können allen Eltern, die einen Betreuungsplatz benötigen, diesen anbieten und gewährleisten damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die Förderung von Kindern, wie ich finde, eine hohe Verlässlichkeit der Betreuung. Da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren gemeinsam inhaltlich und finanziell und organisatorisch und baulich enorme Anstrengungen unternommen und ganz, ganz viel auch in Kooperation mit den freien Trägern nicht zuletzt erreicht. Die von den Antragstellern formulierten bildungspolitischen Ziele frühkindlicher Bildung, die sind ganz sicher nachvollziehbar und jetzt aus fachlicher Sicht, aus meiner Fachverwaltung an sich nur zu begrüßen. Eine völlige Gebührenbefreiung wird nach unseren Erfahrungen eben, das wurde eben schon auch angesprochen, eine erhöhte Nachfrage an Krippenplätzen nach sich zielen. Wie diese Nachfrage dann tatsächlich ist, lässt sich für uns verlässlich ganz bestimmt nicht beziffern. Aber wir wissen in jedem Fall, die Plätze sind nicht vorhanden. Wir wissen, die Beitragsbefreiung beispielsweise für Kinder über 3 Jahren, die wir hatten, hat dazu geführt, dass Ganztagsplätze in Anspruch genommen wurden, obwohl die dann gar nicht genutzt wurden letztlich. Die wurden angemeldet, aber sehr häufig dann auch gar nicht genutzt. Aktuell liegt der Ausbaugrad für Kinder unter 3 Jahren bei uns bei rund 70%. Angebot und Nachfrage sind nach meinem Verständnis damit in einem sehr ausgeglichenen Verhältnis. Wenn wir davon ausgehen, dass zum Stichtag 1.10. des letzten Jahres rund 2.770 Kinder von einem Jahr bis zu 2 Jahren in Osnabrück gemeldet waren, also wir bei dieser Betrachtung die damaligen Kinder unter ein Jahr außer Betracht lassen und insgesamt 1.930 Plätze zur Verfügung standen, würden für eine 100%-Versorgung ungefähr 840 Plätze, was 56 Krippengruppen entspricht, fehlen. Wie gesagt, ob das in diesem Umfang denn nachgefragt würde, das wissen wir nicht. Wenn es die Hälfte wäre, wäre es auch noch sehr viel. Dies haben wir jetzt mal einfach auf 100% ausgerechnet. Ich muss mich ja irgendwo an einer Zahl orientieren. Das heißt, wir hätten in jedem Fall so oder so einen zusätzlichen Ausbaubedarf. Dazu gäbe es dauerhafte finanzielle Auswirkungen. Einmal die Befreiung der Beiträge mit den Einnahmeausfällen würden rund 6,8 Millionen Euro uns fehlen, die wir heute noch vereinnahmen. 6,8 Millionen Euro, die nicht refinanziert würden. Und dann müssten wir eben den skizzierten Ausbau finanzieren. Je nachdem, wie viel das dann ist, müsste man sich dem dann nähern. In dem geschilderten Worst-Case-Szenario sähe das dann aktuell so aus. Ich nenne auch nur mal hinter die großen Linien. Bei Kosten von 1 Million Euro pro Gruppe würden Investitionen dann für alle von 56 Millionen Euro benötigt. Das Ganze muss anschließend betrieben unterhalten werden. Betriebskosten betragen ca. 200.000 Euro per anno pro Gruppe. Das wären dann nochmal zusätzlich 11 bis 12 Millionen Euro in dieser Maximalbetrachtung jährlich. Und ein weiterer zu bedenkender Aspekt, über den wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder schon sehr sinniert haben, ist natürlich der Personalbedarf, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Das wissen Sie alle, stehen auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfügung. Für bis zu 56 Gruppen mit 3 Kräften bräuchten wir allein zur Betreuung 168 Kräfte. Hinzu kämen weitere drumherum, Vertretung, Leitung und so weiter, Hausmeister das sei ja alles noch hinzuzurechnen. Im Übrigen, das ist derzeit häufig bei uns die Sorge unter dieser Fachkräftebrille, dass Fachkräfte, die irgendwo dann massiv angefordert werden, in anderen Bereichen, beispielsweise der Jugendhilfe, fehlen, zum Beispiel auch bei der Heimunterbringung von Kindern. In dem Antrag werden auch Qualitätsaspekte genannt, auf die will ich, wie gesagt, gar nicht jetzt näher eingehen. Kostenmäßig schätzen wir die Wünsche zur Qualität auf der kommunalen Seite in der Summe, wenn man das maximal ausführen würde, bei ungefähr 3,2 Millionen Euro. Summarisch bekomme ich dann konsumtiv auf jährliche Belastungen durch Einnahmeausfälle und zusätzlichen Aufwand von 21,2 Millionen Euro und eben die genannten investiven Aufwendungen von 56 Millionen Euro.
Ja, schönen Dank, Herr Beckermann. Das kann man vielleicht noch mal sacken lassen. Jetzt, bevor wir hier in den Wortmeldungen weitermachen, habe ich auch noch eine Wortmeldung von Herrn Weitemeier. Vielleicht ergänzen wir das darum und machen dann eine Debatte weiter.
Ja, also vielleicht nur, weil der bauliche Bereich ja ein Stück weit perspektivisch betroffen sein könnte. Das ist ja gerade gesagt worden von Herrn Beckermann, sozusagen die Mehranmeldung, die ja bei den über Dreijährigen, als das beitragsfrei geworden ist, auch schon passiert ist. In meiner bisherigen Tätigkeit habe ich das auch schon mal erlebt, dass das sozusagen eine direkte Folge ist. 56 Krippengruppen im Worst Case bei 2- bis 3-Jährigen wären 11 fünfzügige Kitas. Ich denke, Sie hatten das im Ausbau in der Größenordnung. Da muss man ja sicherlich noch einmal auf die Zeitschiene schauen, ne? Also das ist sozusagen die Frage, wie schnell kann sowas realisiert werden, wenn die Nachfrage nachkommt?